Lass uns noch kurz beten. Oh lieber Herr, wir danken dir so sehr, dass wir jetzt dein Wort betrachten dürfen, Herr. Oh Gott, und mögest du jetzt reden, Herr. Herr, wir fürchten uns so oft. Wir bitten dich, dass du uns heute die Furcht nimmst. Dass wir heute sehen, wer hinter uns steht. Dass wir heute sehen, auf wessen Seite wir stehen. Und dass du alle Dinge weißt, Herr, die uns geschehen, die zu uns gesagt werden. Vater, Beleidigungen, Schläge, weiß was ich nicht alles. Herr, du weißt Bescheid. Vater, bitte schenke, dass heute dein Wort einfach verändernd verkündigt wird, Herr. Dass wir wissen, Herr, dass wir nicht für diese Welt leben, sondern für die Ewigkeit, oh Gott. Dass Wahrheiten, die wir vielleicht oft gehört haben, dass du sie uns heute wirklich verinnerlichen lässt, Herr. In Jesu Namen. Amen. Das Thema heute, ganz simpel, fürchte dich nicht. Habt ihr hoffentlich eure Predigthefte dabei? Dann könnt ihr diesen Titel jetzt aufschreiben. Wie ihr seht, wird der Challenge-Kalender hinter mir eingeblendet. Und dieser Kalender soll ab heute jede Woche zu uns predigen. Und ihr seht, einige waren schon fleißig und es gibt schon ein paar Striche. Leute, und wir zeigen diesen Challenge-Kalender, um uns gegenseitig anzureizen zu guten Werken. Und nicht umsonst ist die erste Challenge, dass wir heute über Matthäus 10, 28 reden und diesen Vers auswendig lernen. Weil dieser Vers sehr, sehr kraftvoll ist, wenn es um die Verkündigung der frohen Botschaft im Alltag geht. Leute, Furcht ist oft das Problem bei uns, oder? Es ist oft der Grund, warum wir schweigen. Und wir alle kennen das. Wir alle kennen diese Situation, wenn sich eine Tür für das Evangelium auftut und wir den Mund halten. Ich musste mich bei der Vorbereitung an eine Situation erinnern, wo ich im Fitnessstudio war und da hatten wir gerade unsere Zeit. Ihr erinnert euch daran, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, wie antwortest du? Besser als verdient. Ja. Und einige haben die Erfahrung gemacht, ja, das ist eine sehr, sehr gute Antwort, auf die ein gutes Gespräch entstehen kann. So, und ich habe das dann gemacht, ne, dann kam dann der Trainer, mit dem bin ich ein bisschen befreundet. So, ey, und wie geht's? Und ich sag, besser als verdient. Und der guckt mich an. Hä? Wie meinst du das jetzt? So, und dann war ein ganz interessanter Moment, ne? Dann habe ich wirklich so um mich herum geguckt und da waren sau viele Menschen, ja. Und ich habe extra geguckt, haben die alle Kopfhörer auf? Und kein einziger hatte Kopfhörer auf. Und ich war so überfordert, dass ich einfach weggegangen bin, ohne ein Wort zu sagen. Und ich habe ihm dann nochmal im Nachhinein geschrieben, ja. Aber das war so eine Situation, die werde ich nie vergessen, ne? Ich bin ja selten sprachlos, ne? Aber das war eine Situation, wo ich den Mund nicht aufgekriegt habe. Warum? Ey, weil ich mich gefürchtet habe. Wir kennen alle diese Situation, wenn wir uns fürchten. Paulus selbst kannte diese Situation. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Paulus hat sich gefürchtet, war am Ende. Und die ersten Worte, die Jesus zu ihm gesagt hat, waren: Fürchte dich nicht, Paulus. Und wie ich schon letztes Mal gesagt habe, wir wollen die ersten zwei Predigten einfach nur auf unseren wunderbaren Herrn schauen. Denn der Blick auf den Herrn macht uns mutig. Und der Blick auf den Herrn zeigt uns, wen wir wirklich fürchten sollen. Dass wir Menschen nicht fürchten sollen. Der Blick auf Gott macht uns furchtlos den Menschen gegenüber. Und der Blick auf Gott macht uns furchtvoll Gott gegenüber. Stellt euch bitte folgende Begegnung vor. Vielleicht erinnerst du dich an eine Begegnung, wo du nicht den Mund aufbekommen hast. Gegenüber von dir steht ein Mensch, den du schätzt, der beeindruckend intellektuell ist, gebildet ist, vielleicht ein Akademiker. Und er kennt sich aus. Und im Gespräch, und ihr seid befreundet, und im Gespräch tut sich eine Tür auf für das Evangelium. Und dann stellt sich die Frage, sprichst du über das Evangelium oder nicht? Und du schweigst. Warum? Weil du dich fürchtest. Während du schweigst, hast du aber keine Ahnung, wer hinter dir steht. Und während du dich vor deinem Nächsten fürchtest und den Mund hältst, weißt du nicht, dass der Herr, der Schöpfer des Universums, mit all seinen Engeln hinter dir steht und dich bestätigt. Und Leute, genau das passiert oft in unserem Alltag, dass wir den Blick verlieren von Gott und dass wir nur auf Menschen schauen, nichts ahnend, dass der Schöpfer des Universums hinter uns steht mit all seinen Millionen von Engeln. Leute, wenn wir das begreifen, wenn wir sehen, wer wirklich hinter uns steht, Leute, wir würden uns nicht vor Menschen fürchten. Wir würden uns auch nicht fürchten, wenn die ganze Menschheit gegen uns wäre, weil der Schöpfer selbst hinter uns steht. Wenn uns wirklich bewusst wird, in wessen Auftrag wir reden, dann fürchten wir Menschen nicht mehr. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen heute erneut auf den Herrn schauen. Und wir wollen schauen, wer hinter uns steht. Wir wollen schauen, auf wessen Seite wir stehen. Denn eins steht fest: Wer auf der Seite des Herrn steht, der ist immer in der Überzahl. Lass uns den Bibeltext lesen, Matthäus 10, 24 bis 31. Matthäus 10, 24 bis 31. Ich möchte euch auch an der Stelle ermutigen, nehmt eure Bibeln gerne mit. Ich lese: Ein Jünger steht nicht über dem Lehrer und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet in dem Licht, und was ihr hört ins Ohr, verkündet auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Wer nicht Sperlinge für einen Cent verkauft, und doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Der Hauptpunkt des Textes ist klar. Dreimal sagt Jesus diese Worte: Fürchte dich nicht. Vers 26, Vers 28, fürchtet nicht. Vers 31, fürchtet euch nun nicht. Aber Jesus endet nicht einfach hier, während er sagt, fürchtet euch nicht. Nein, vielmehr möchte er unsere Furcht gegenüber der richtigen Person mehren. Jesus sagt hier, fürchtet den, der wirklich zu fürchten ist. Vers 28 ist der Vers, den ihr auswendig lernt. Und wir haben bereits Werbung gemacht für diese Jugend mit dem Titel Fürchte dich nicht. Aber wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, den Titel zu wählen, dann würde ich diesen Titel nehmen. Fürchte dich richtig. Darum geht es. Wir müssen die richtige Person fürchten. Leute, wer furchtvoll gegenüber Gott ist, ist furchtlos gegenüber von Menschen. Leute, die Tatsache, dass Jesus hier diese Worte an seine Jünger richtet, zeigt, dass seine Jünger sich gefürchtet haben. Und Jesus holt seine Jünger genau da ab. Genauso wie er Paulus letztes Mal bei diesem Ort der Entmutigung abgeholt hat, so holt er seine Jünger jetzt da ab. Die Jünger fürchten sich. Wir werden gleich noch sehen, was Jesus vorher zu ihnen gesagt hat. Und ja, da hat man allen Grund, sich zu fürchten, wenn man die falsche Perspektive hat. Und Jesus zeigt ihnen hier: Fürchtet nicht Menschen, fürchtet den Herrn. Und Jesus muss uns auch heute hier abholen, dass wir unsere Menschenfurcht verlieren und dass wir Gottes Furcht gewinnen. Leute, eine Sache steht fest: Wenn wir wirklich mutig das Evangelium weitergeben wollen, dann müssen wir furchtlos gegenüber von Menschen sein. Und das bedeutet auch, dass wir Gott fürchten müssen, um furchtlos vor den Menschen zu sein. Jesus gibt uns hier 5 Gründe, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen. Und der erste Grund steckt in den Versen 24 bis 25. Ich lese sie erneut. Ein Jünger steht nicht über dem Lehrer und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Jesus lehrt hier an dieser Stelle erneut die Grundsätze der Jüngerschaft. Und Jesus benutzt hier drei Vergleiche für sich und seine Jünger. Einmal Jünger, Lehrer. Zweiter, Knecht, Herr. Dritter, Hausherr, Hausgenosse. Und alle diese Vergleiche zeigen eine besondere Art der Beziehung, die wir zu unserem Herrn haben. Wir sind Jünger, wir folgen ihm in seiner Lehre und wir lernen von ihm. Wir sind Knechte unseres Herrn, weil wir ihm ganz gehören und er uns erkauft hat. Und wir sind Hausgenossen von unserem Herrn, weil er uns adoptiert hat in seine Familie. Wir gehören zu seinem Haus, wir gehören zu seiner Familie. Jünger folgen ihrem Herrn und Meister. Leute, und weil Jesus hier die Grundsätze der Jüngerschaft lehrt, lass mich einen kurzen Satz verlieren über den Grundsatz von Jüngerschaft. Thomas Huxley hat Folgendes gesagt: Es braucht nicht viel, Christ zu werden. Es braucht alles. Und das zeigt sich so wunderbar in der Beziehung, die Jesus hier bezeichnet als Knecht und Herrn. Wir sind Knechte und Jesus ist unser Herr. Wir gehören ihm ganz. Es braucht nicht viel, um Christ zu werden. Es braucht alles. Wir als seine Jünger und die Jünger, auch zu denen Jesus hier spricht, wir haben ein Ziel, nämlich Jesus nachzuahmen. Wir haben kein Ziel, das darüber hinausgeht. Wir wollen das lehren, was er lehrt. Wir wollen so leben, wie er lebt. Wir wollen nicht darüber hinausgehen. Wir wollen nicht darüber hinausgehen, was er gesagt hat, sondern wir wollen exakt das tun, was er getan hat. Und deswegen heißt es hier auch im Text, es ist ihnen genug zu sein wie ihr Herr, wie sein Herr. Und Leute, daher kommt auch unser Name, oder? Wir bezeichnen uns nicht umsonst als Christen, weil wir Christus angehören. Wir folgen Christus in allen Dingen. Jesus hat uns oft dazu aufgerufen, ihn nachzuahmen. Johannes 13, 34, liebt einander, Achtung, wie ich euch geliebt habe. Nicht anders, geht nicht darüber hinaus, was der Herr getan hat oder nicht getan hat. Jesus nachzuahmen ist unser Ziel. Und es ist für uns genug, zu sein wie unser Herr. Wer Jesus nachahmt, und was passiert mit den Menschen? Na, logischerweise, er wird auch so behandelt wie Jesus. Und das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, das ist eine andere Bezeichnung für Teufel, okay? Ihr wisst, die Pharisäer haben Jesus als Teufel bezeichnet, als jemand, der besessen ist, einen Dämon hat. Wenn sie das mit dem Hausherrn gemacht haben, wie viel mehr mit denen, die zu seinem Haushalt gehören? Wer ihm nachfolgt, wird behandelt wie er. Und wenn die Welt nicht davor zurückschreckte, Jesus als Teufel zu bezeichnen, was glaubt ihr wohl, was die Welt mit denjenigen macht, die ihm angehören? Wenn man sich wagt, einen Vater Nichtsnutz zu nennen, wie viel mehr seinen Sohn? Wenn die Hemmschwelle überschritten ist, Jesus so zu bezeichnen, oh Leute, dann ist die Hemmschwelle bei uns noch viel niedriger. Leute, und manchmal heulen wir doch rum, oder? Dann sagen wir, oh Mensch, der hat mich ja beleidigt, man, und hat mich als Fanatiker abgestempelt. Sag mal, ey, ich bin fertig. Und dann geht man heim und man betet und man heult sich, ja, heult sich leer. Bei den kleinsten Kleinigkeiten. Dabei vergessen wir, ey, guck mal, was wurde eigentlich mit Jesus gemacht? Und wer sind wir eigentlich, dass wir meinen, besser behandelt zu werden als er? Schaut mal in den Kontext mit mir. Verse 16 von Matthäus Kapitel 10. Hier heißt es, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. Und dann Vers 17. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an den Synhedrien überliefern und euch in die Synagogen geißeln. Dann Vers 18, aber auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen. Dann Vers 19, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt. Dann Vers 22, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Na, danke, Jesus. Wirklich. Wie geht's dir, nachdem du diese Verse gehört hast, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat? Ihr werdet von allen gehasst werden. Es ist uns doch wichtig, oder? Dass wir gemocht werden. Ich meine, Mobbing oder so auf der Arbeit oder so, ey, das geht einem nach. Oder wenn man weiß, ey, die Leute reden schlecht über mich, weil ich an Jesus glaube. Oh, das tut weh. Und oft ist es doch so, dass wir uns fürchten. Und nachdem Jesus diese Worte zu seinen Jüngern gesagt hat, nun, was war ihre Reaktion? Wir sehen es. Sie haben sich auch gefürchtet. Leute, und dann folgt Vers 26. Und dann heißt es hier, fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Und dieser Vers schaut zurück auf das, was Jesus vorher gesagt hat. Und Jesus macht hier eigentlich ein total seltsames Argument. Er sagt ihnen, ich sende euch wie Wölfe unter Schafe. Ihr werdet von allen gehasst werden. Wenn sie mich Teufel genannt haben, dann werden sie euch auch so nennen, viel mehr sogar. So fürchtet euch nun nicht. So. Eigentlich müsste es doch heißen, so fürchtet euch nun. Aber es steckt so viel in den Versen, die Jesus hier gesagt hat. Leute, all das, was Jesus hier aufgelistet hat, hat er selbst erlebt. Und was hat er damit getan? Wie ist er damit umgegangen? Oh Leute, er hat überwunden und zwar weit überwunden. Und was passiert mit denen, die ihm nachfolgen? Sie werden ebenfalls überwinden. Römer 8, 37, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Und Jesus bezeichnet uns vorher als seine Hausgenossen. Mit anderen Worten sagt er uns hier, ey, ihr gehört zu mir. Ihr gehört zu meiner Familie. Ihr seid meine Söhne, meine Töchter. Deshalb fürchtet euch nicht. Auch wenn sie euch Teufel nennen, mich haben sie auch Teufel genannt. Und ich habe überwunden und ihr werdet überwinden. Wow. Deshalb fürchte dich nicht. Wir kommen zum zweiten Grund. Vers 26 und Vers 27 lese ich. Denn, das schaut ebenfalls zurück auf das, was eben war, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet in dem Licht. Und was ihr hört ins Ohr, verkündet auf den Dächern. Das, was Jesus hier mit anderen Worten sagt, ist, das, was jetzt verborgen ist, wird bald offenbar werden. Leute, ich habe es vorhin schon gesagt, oft fürchten wir, was die Welt sagt. Und Jesus sagt uns hier, auch wenn die ganze Welt gegen euch ist, was jetzt verborgen ist, wird bald offenbar werden. Leute, und was meint Jesus hier? Worauf bezieht sich Jesus hier? Auf den jüngsten Tag, an dem er wiederkommt. Oder Menschen sterben und sie vor den ewigen Schöpfer treten müssen. Leute, und stellt euch bitte diesen Tag vor. Stellt euch den letzten Tag vor. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Vielleicht auf der Arbeit. Vielleicht werdet ihr sogar in diesem Moment gemobbt oder fertig gemacht. Und dann in einem Moment öffnet sich der Himmel. Und König Jesus kommt wieder. Mit allen seinen Engeln. Und Leute, das sind nicht Engel, wie wir sie aus den Gemälden kennen. Ja? Kleine Babys mit kleinen dicken Bäuchen, mit kleinen schönen Babyspeckchen Beinen. Ja? Mit Bogen, mit Engelchenflügelchen. Wenn einer dieser Engel redet, dann erbebt die Stätte des Himmels. Wenn Engelmenschen erscheinen, dann fallen sie nieder und sie sind versucht, sie als Gott anzubeten. Das sind Engel. Und Jesus kommt mit Millionen von Engeln wieder. Und wisst ihr, was König Jesus und alle seine Engel tun werden an diesem Tag? Sie werden dich bestätigen. Und sie werden der ganzen Welt zeigen, er hat recht. Und Leute, dieser Moment ist alles wert. Ja, wir werden ausgelacht, wir werden belächelt, wir werden als Fanatiker abgestempelt und so weiter. Aber der Tag, an dem Jesus kommt und die Himmel sich auftun und er uns bestätigen wird, dieser Tag ist alles wert. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Er richtet die Perspektive seiner Jünger genau auf das, was kommt, auf die Ewigkeit, auf seine Wiederkunft. Er sagt, seht viel mehr die Ewigkeit als dieses Leben hier. Dieser Tag ist alles wert. Leute, und das macht uns mutig, oder? Wenn wir die Zusage haben von Jesus, dass er offenbaren wird, was jetzt verborgen ist. In Lukas 12, 32 heißt es, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und in Offenbarung 22, 12 heißt es, siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir, um jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Weißt du, wenn Jesus kommt und dich bestätigt, dann wird er seinen Lohn und seine Gnade über dir ausschütten. Und die ganze Welt wird es sehen. Dieser Moment ist alles wert. Wir kommen zu Vers 27. Und Jesus fügt hier etwas wirklich sehr Interessantes ein. Jesus ist die ganze Zeit damit beschäftigt, ihnen die Furcht zu nehmen. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Fürchtet Gott. Und dann kommt Vers 27. Ich lese, was ich euch sage in der Finsternis, redet in dem Licht. Und was ihr hört ins Ohr, verkündet auf den Dächern. Plötzlich fügt Jesus hier einen Befehl ein. Und er sagt den Jüngern, was sie tun sollen. Leute, wir hatten letztes Mal bereits darüber gesprochen. Aber ich möchte es nochmal wiederholen. Jesus fordert hier seine Jünger auf. Genauso wie er Paulus auch aufgefordert hat, zu reden und nicht zu schweigen, sagt er hier seinen Jüngern, redet. Ausrufezeichen. Verkündet. Ausrufezeichen. Wir hatten letztes Mal über diesen berühmten Satz gesprochen. Verkündige das Evangelium und benutze Worte, wenn es notwendig ist. Und wir sehen, Leute, Jesus hat seinen Jüngern niemals primär befohlen, lebt so, dass ihr gefragt werdet. Lebt bitte so, dass ihr das Evangelium mit euren Taten verkündigt. Nein, Jesus hat sie aufgefordert, zu reden, mit Worten zu sprechen, mit Sprache zu reden. John Piper sagte, ohne Worte kein Evangelium. Niemand schert sich darum, wie du jemandem die Suppe bringst, sagt John Piper. Jesus sagt hier mit anderen Worten, das, was ich euch gesagt habe, das sollt ihr verkünden auf den Dächern. Und das impliziert die Idee, so dass es alle hören. Es war früher gang und gäbe, dass man, wenn man etwas ankündigen wollte, auf sein Dach gegangen ist und dann laut verkündet hat. Oder ich krieg noch ein Kind. Oder oh, mir fällt gerade diese eine Szene, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, meine Schwester ist schwanger. Alle, ja! Und dann, ich werde Vater. Aber vielleicht war das gerade nicht angebracht. Bitte verzeiht mir. So, zurück zum Thema. Es war üblich, dass man auf sein Dach gegangen ist und da wurde oft geschlafen und da wurde gegessen. Und wenn man etwas anzukündigen hatte, dann hat man das von dort aus gemacht. Oft, und wir müssen uns vorstellen, Leute, früher gab es keinen Verkehr, es gab keine Flugzeuge. Das heißt, in Städten, in Dörfern war es sehr viel ruhiger, als es bei uns ist. Und die Häuser waren auch nicht so hoch, wie sie bei uns heute sind. Ja? Das heißt, wenn da sich jemand aufgestellt hat, dann war es üblich, dass man zuhört und dass man das überhaupt auch hört, was er sagt. Okay, weil es nicht so laut war wie heute. Oft wurde auch von den Dächern gepredigt. Und früher war es außerdem eine gängige Praxis. Ich meine, Jesus sagt ja hier, was ihr hört ins Ohr, das verkündet auf den Dächern. Früher war das eine gängige Praxis, dass Rabbi ihre Schüler auf so eine Weise das Predigen gelernt haben, dass sie einfach nebendran standen und ihnen ins Ohr geflüstert haben, was sie zu sagen haben oder worauf sie nochmal eingehen sollen. Es war eine gängige Praxis. Und ich meine, wenn ich mir das so vorstelle, ich würde mich auch sehr viel sicherer hier fühlen, wenn Peter hier die ganze Zeit neben mir stehen würde und mir ins Ohr flüstern würde, was ich zu sagen habe. Das würde vielleicht auch die Predigten ein bisschen besser machen. Ein weiterer Punkt ist, den Jesus hier macht. Was ich euch sage, das redet. Was ich euch verkündigt habe, das verkündet. Nicht wir bestimmen über die Botschaft. Jesus bestimmt über die Botschaft. Unsere Aufgabe ist einfach. Zuhören und das weitersagen, was wir von ihm gehört haben. Und jetzt Achtung, nicht mehr und nicht weniger. Wir halten nichts zurück und tun nichts dazu. Jesus sagt, redet, was ich zu euch geredet habe. Verkündet, was ich euch verkündigt habe. Das hört sich sicher an, oder? Ich meine, wenn wir nur Worte an unseren Nächsten reden, ey Mann, dann sind wir ja sicher. Ich meine, Jesus ruft uns ja nicht auf, eine Revolte zu starten, ja, und mit Knüppel hier das Evangelium zu verkünden. Nein, 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 nein. Jesus sagt vielmehr das Gegenteil. Liebt eure Feinde. Benutzt Worte, um die frohe Botschaft zu verkünden. harmlos, oder? Ich möchte euch von einem Märtyrer erzählen, der Hugh Latimer heißt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Vielleicht kennen einige ihn. Und er predigte in England und eines Tages war der König anwesend. Und seine Diener suchten den Latimer auf und sagten, Latimer, Latimer, Latimer. Ich habe mich sehr auf diese Szene gefreut. Ich sage es nochmal, okay? Latimer, Latimer, Latimer. Denke daran, dass der König hier ist. Pass auf, was du sagst. Und Latimer hat sich Gedanken gemacht. Und er ging in sich und dann sagte er zu sich selbst, Latimer, Latimer, Latimer. Denke daran, dass der König der Könige hier ist. Pass auf, was du nicht sagst. Und er hat sich unverblümt an die Versammlung gewendet. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben ihn verbrannt. Und er starb als Märtyrer für das, was er geredet hat. Wahnsinn. Die Botschaft von Jesus, die mit Worten weitergegeben wird, kann auf der einen Seite so geliebt werden, dass man bereit ist, sein Leben zu geben. Und auf der anderen Seite so gehasst werden, dass man bereit ist, dafür zu töten. Wir kommen zum dritten Grund, den Jesus seinen Jüngern gibt, warum sie sich nicht vor Menschen zu fürchten brauchen. Kommen wir zu unserem Challenge-Vers, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der Seele und Leib zu verderben vermag in der Hölle. Leute, wer ist hier gemeint? Fürchtet euch nicht vor Menschen, fürchtet euch vor Gott. Lange Zeit dachte ich, dass im zweiten Teil dieses Verses eigentlich der Teufel gemeint ist, dass der Teufel derjenige ist, der die Seelen verderbt. Leute, aber das ist so falsch. Nicht der Teufel hat die Schlüssel über Himmel und Hölle. Es ist der Herr selbst, Offenbarung Kapitel 1. Das heißt, Jesus sagt hier, fürchtet vielmehr Gott selbst. Denn er vermag, sowohl Leib als auch Seele in der Hölle zu verderben. Jesus macht hier einen sehr interessanten Vergleich. Er stellt Menschen Gott gegenüber. Und wir sehen, wie groß eigentlich dieser Machtunterschied ist, den Jesus hier seinen Jüngern und uns vor Augen malt. Die Menschen, ja, sie können dir das Leben nehmen. Aber Gott entscheidet über dein ewiges Schicksal. Und das hatte unter anderem Latimer und alle Märtyrer vor Augen. Sie wussten, ihr Schicksal, ihr ewiges Schicksal wird von Gott bestimmt, nicht von Menschen. Leute, wer erfüllt ist mit Gottes Furcht, wer so erfüllt ist mit Gottes Furcht, dann passt auch kein Tropfen mehr von Menschenfurcht in einen Menschen rein. Leute, und jedes Mal, wenn wir geschwiegen haben über das Evangelium, wenn er sich eine Möglichkeit aufgetan hat und wir den Mund nicht aufgekriegt haben, so wie ich da in diesem Fitnessstudio und einfach weggelaufen bin. Leute, was passiert da? Da passiert eigentlich Folgendes. Wir fürchten Menschen mehr als Gott. Wir fürchten diejenigen mehr, die über unser endliches Schicksal vielleicht entscheiden. Aber wir fürchten nicht denjenigen, der ewig über unser Schicksal entscheidet. Leute, wir wollen mit Hilfe des Challenge-Kalenders uns vor Augen halten, wer hinter uns steht und in wessen Auftrag wir reden. Wir denken uns diese frohe Botschaft nicht einfach aus. Wir tun nichts hinzu und lassen nichts weg. Wir reden das, was Jesus uns gesagt hat. Und Jesus ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Und ich erinnere euch daran, wer auf der Seite Gottes ist, der ist auf der Seite dessen, der Leib und Seele verderben vermag. Wer auf der Seite Gottes ist, ist immer in Überzahl. John Piper hat diesen Vers so wunderbar zusammengefasst. John Piper sagte, fürchte dich nicht, du kannst nur getötet werden. Ermutigend, oder? Aber das ist so wahr. Menschen können uns nur das Leben nehmen. Und das Schlimmste, was sie uns tun könnten, ist, dass sie uns das Leben nehmen. Und dann, sagt John Piper weiter, dann tut sich die Tür auf ins Paradies. Und wie Paulus sagte, Leben ist Christus und Sterben unser Gewinn. Das heißt, selbst wenn sie uns das Schlimmste antun, und Leute, wir haben das bestimmt schon 100-mal gehört, aber lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Jemand steht mit der Pistole vor deinem Kopf. Und er fragt dich, glaubst du an Jesus? Und er sagt dir, deine Antwort entscheidet jetzt über dein Schicksal. Und du sagst, ja. Und im Nu bist du bei dem Herrn. Das ist atemberaubend. Wir sind die sichersten und glücklichsten Menschen auf diesem Planeten, im ganzen Universum. Weil egal, was uns passiert, es passiert uns immer das Beste, weil wir mit Jesus sein werden. John Piper hat auch von dieser Situation geredet und hat sie sich vorgestellt, was passieren würde, wenn ihm jemand aufgrund seines Glaubens eine Pistole an den Kopf fällt. Und dann hat er spaßigerweise gesagt, so, er hofft, dass er den Mut hat, demjenigen zu sagen, ey Mann, das hat mir meinen Tag versüßt. Aber dann sagte er auch, dass er wahrscheinlich nicht den Mut aufwenden wird. Aber die Gnade kommt von dem Herrn und er gibt sie so, wie wir sie brauchen in jedem Moment. Betrachten wir den vierten und fünften Grund zusammen, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen. Vers 29 lesen wir gemeinsam. Werden nicht zwei Sperlinge für einen Cent verkauft? Und doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Jesus meint hier kleine Vögelchen, die früher jeweils zu zweit als Paar für einen Cent verkauft wurden. Und Lukas erwähnt auch, dass man fünf von diesen kleinen Vögelchen für 2 Cent bekommen hat. Ja, das heißt, ey, wenn du 2 Cent ausgibst, dann kriegst du noch einen von diesen kleinen Vögelchen umsonst. Gutes Angebot. Früher war das ein billiger Snack. Sie wurden geröstet und dann wurden sie als Fingerfood verspeist. Leute, sie sind so wenig wert. Und unser Vater im Himmel weiß, wenn einer von ihnen vom Baum fällt. Gott weiß es. Hat Gott eine Liste mit kleinen Vögelchen, die vom Baum fallen? Ja, hat er. Gott weiß es. Und auf dem Weg in die Gemeinde, da gibt es ja hier, ich komme ja von der Seite, ne? Und da gibt es hier diesen kleinen Waldweg, ne? Und ich bin den Text durchgegangen und in diesem Moment dachte ich mir, ey, rechte Seite, linke Seite, Wald, ey, wie viele kleine Vögelchen fallen jetzt vom Baum? Ey, und während ich jetzt die Straße entlang fahre und ich keine Ahnung habe, was da jetzt im Wald abgeht, ja? Ey, mein Vater, er weiß jetzt in diesem Moment, oh, da ist einer runtergefallen. Oh, noch einer. Gott weiß es. Und was Jesus uns hier zeigt, ist, nichts entgeht eurem Vater. Auch nicht die kleinste Kleinigkeit. Und Jesus fügt ein weiteres Beispiel dazu, nämlich Vers 30. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Wisst ihr, ein Mensch hat im Durchschnitt 120.000 Haare. Und manche von euch, die liegen bereits jetzt schon drunter. Schade, dass der Nettes heute nicht da ist. Ja, und auch unser Pastor, der kann sich auch mal hier was anhören. Wisst ihr, am Anfang unserer Ehe, da hat mich eine Sache sehr verwundert. Und Melanie ist heute nicht da. Bitte sagt sie ja nicht, dass ich das gesagt habe. Also wir haben hier so eine Treppe, wer bei uns war, der weiß das ja. Und diese Treppe hat helles Holz. Und am Anfang der Ehe, ja, ich habe ja nie mit Frauen gewohnt. Ja, meine Mutter, die hat kurze Haare und da habe ich das sowieso nicht mitbekommen. So, und meine Schwestern waren da schon lange aus dem Haus, als ich in der Lage war, irgendwas zu realisieren. So, und da ist mir aufgefallen, ja, egal wie viel man wegmacht und putzt und saugt, auf dieser Treppe sind immer Haare. Immer. Und seitdem achte ich einfach darauf und Leute, die noch nicht verheiratet sind von den Männern, ey, stellt euch darauf ein, ja? Haare über Haare warten auf euch, ja? Ja, und meine Frau hat ja auch sehr dickes Haar und das sieht man dann auf dieser hellen Treppe. Und ich reg mich ja nicht darüber auf, ja. Also verstopfte Abflusskanäle und was ich nicht alles, ne. Aber wisst ihr, woran ich jetzt denken will, wenn ich Haare sehe? Ich will daran denken, ey, Gott weiß es. Gott weiß es. Wenn ich hier ein Haar sehe, Gott weiß die exakte Zeit, wann dieses Haar das Haupt verlassen hat. Und er weiß ganz genau, jetzt in diesem Moment, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Und warum sagt Jesus das? Warum hält uns Gott hier vor Augen? Ey, Gott weiß, selbst wenn die kleinsten Vögelchen vom Baum fallen, Gott weiß auch, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. 120.000 oder 25. Was ist der Punkt? Der Punkt ist, wenn Gott weiß, was mit kleinen Vögelchen passiert, wie viele Haare du auf dem Kopf hast, denkst du nicht, dass Gott sich um dich kümmern wird, der du so viel kostbarer bist als ein kleines Vögelchen? Denkst du nicht, dass er sich um dich sorgt, um deine Seele, wenn er bereits weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast? Denkst du nicht, dass er Bescheid weiß? Das ist der Punkt. Gott weiß selbst über die kleinsten Dinge Bescheid. Wie viel mehr über dich? Wie viel mehr über deine Seele? Und deswegen fügt Jesus zu, Vers 31, fürchtet euch nun nicht. Ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Wisst ihr, bestimmt kann jeder sich an einen Tag erinnern in seinem Leben, der ihn richtig mitgenommen hat, wo ihr richtig fertig wart. Und ihr denkt euch, ey Mann, die Leute wissen das gar nicht. Die Leute wissen überhaupt nicht Bescheid, was ich gerade durchmache. Und dann kommt noch eine Sache nach der anderen und ihr denkt euch, ey Leute, ich kann es euch nicht sagen, aber trotzdem wird es einfach zu viel. Und wisst ihr, wer das weiß? Es ist der Herr. Der Herr weiß es. Der Herr weiß jetzt in diesem Moment, in dieser Sekunde, lieber Bruder, liebe Schwester, was dich beschäftigt und was dir durch den Kopf geht. Der Herr sieht es. Der Herr sieht es. Und Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte so eine kranke Woche. Arbeit über Arbeit, Wahnsinn. Und ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Und ihr wisst es alle gar nicht. Und ich will jetzt auch hier keinen Selbsthilfekurs anfangen hier und euch von meinen Sorgen hier berichten, ja? Wisst ihr warum? Weil es mir langt zu wissen, Gott weiß Bescheid. Gott weiß es. Und genauso kannst du dir auch sicher sein. Jesus weiß Bescheid. Wenn er weiß, welcher Vogel jetzt in dieser Sekunde in dem hohen Neckarwald vom Baum fällt, wie viel mehr weiß er Bescheid über die Dinge, die dich beschäftigen? Und deswegen fürchte dich nicht. In den Kapiteln zuvor, lasst uns kurz in Matthäus 6 schauen. Matthäus Kapitel 6, Verse 25 bis 26. Und hier heißt es, und Jesus richtet sich auch hier an die Jünger. Matthäus 6, 25 bis 26. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und jetzt Achtung, seid, Betonung auf, ihr, seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie. Das ist so ermutigend. Jesus weiß Bescheid. Jesus weiß Bescheid, was du auf der Arbeit durchmachst. Jesus weiß Bescheid, wie die Reaktionen deiner Nächsten sind, die Reaktionen, wenn du die frohe Botschaft weitergibst. Jesus weiß es. Jesus weiß es. Und er weiß es nicht nur, er ist auch mit dir. So wie wir letztes Mal gesehen haben. Wir sehen so wunderbar, Leute, nichts, aber auch wirklich nichts passiert außerhalb von seiner Kontrolle. Er achtet auf deine Seele. Er hat Acht auf dich. Und Leute, ihr kennt dieses berühmte Zitat von Henry Martin, der sagte, ich bin unsterblich, dass meine Arbeit für Gott getan ist. Das ist eine tolle Art und Weise zu leben, oder? Das ist so toll, das sich vor Augen zu halten. Ich bin unsterblich, bis meine Arbeit für Gott getan ist. Bis deine Arbeit für Gott nicht getan ist, sorgt Gott dafür, dass du am Leben bleibst. Wenn sie getan ist, oh Mensch, dann kannst du dich freuen auf den Moment, wo Gott dich heimholt. So müssen wir leben. Und so müssen wir auch das Evangelium verkünden. Und so müssen wir das uns auch vor Augen halten in Situationen, wo wir über das Evangelium sprechen. Leute, wir sind am Ende angekommen. Wir wollen zurückblicken auf diesen Text und nochmal zusammenfassen. Und ich möchte euch sagen, hoffnungsreiche Jugend, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor der falschen Person, sondern fürchte dich richtig. Fürchte dich vor dem Herrn. Sei dir bewusst, dass der Herr hinter dir steht, während du mit Menschen redest. Und letztes Mal haben wir auch gehört, es hat dem Herrn wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die frohe Botschaft an die Menschen weiterzugeben, durch die sie gerettet werden. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Menschen das Evangelium weitersagen und Samen sehen, und wenn es auch manchmal armselig ist und wir ausgelacht werden, dem Herrn gefällt, was er sieht. Dem Herrn gefällt es. Und wie John MacArthur sagte, Christen haben kein Recht, sich zu fürchten. Und wir halten uns nochmal zum Schluss vor Augen. Ja, Jesus wurde sehr schlecht behandelt. Aber Jesus hat alles überwunden. Und deswegen werden auch alle überwinden, die ihm angehören. Jesus ist weitaus mächtiger als alles, was dir begegnet. Er sorgt für dich, er sorgt für mich. Und die einzige Aufgabe, die er hier auch an seine Jünger gibt in diesem Text und die er auch an uns gibt, ist diese. Hört zu und redet, was ich zu euch rede. Verkündet, was ich euch verkündet habe. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist das Ziel der Predigtserie. Die ersten zwei Predigten sind vorbei. Und nächstes Mal wird uns etwas sehr Interessantes erwarten. Etwas, was jetzt, ich weiß, ich neige zu Superlativen, aber was wirklich mein Leben verändert hat. Wir werden nächstes Mal ganz praktisch darüber sprechen, wie wir Samen säen. Wir wollen auch jetzt eine Zeit des Gebets haben. Und wir wollen beten, das, was wir jetzt gehört haben, dass wir den vor Augen haben, der viel mächtiger ist. Wir wollen dafür beten, dass wir uns richtig fürchten. Wir wollen dafür beten, dass wir furchtlos gegenüber Menschen sind und furchtvoll gegenüber Gott. Und Leute, jetzt und die nächsten Male wollen wir auch dafür beten, dass der Herr Türen auftut für das Evangelium bei jedem Einzelnen von euch. Und ihr seht auf dem Challenge-Kalender, ganz unten rechts gibt es bereits einen Strich, aber auch erst einen Strich. Mit anderen Worten, aus dieser Menge wurde erst einmal in der vergangenen Woche die frohe Botschaft verkündet. Leute, lasst uns reden.